Also auf dem Flyer habe ich den Titel damals rausgesucht, das ist schon länger her und dies noch zum Schluss. Aber es war einfach Verlegenheit, ich wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt zum Schluss noch sagen. Aber ich dachte, es ist ja der Schluss, dann trifft der Titel auf jeden Fall. Ne? Ja, was soll ich jetzt noch sagen am Schluss? Erst hat mir jemand gesagt, jetzt kannst du nochmal wieder ein Vermächtnis rüberbringen oder jetzt kannst du es nochmal richtig sagen oder kannst du nochmal ein Stück Rückblick machen über 17 erfüllte Jahre. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe zu all dem gar nicht so richtig Lust und ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, ich möchte euch einfach noch einmal das Evangelium sagen und möchte euch von Jesus erzählen. Und als meine letzte Amtshandlung, meinen letzten Predigtdienst erzähle ich heute von der ersten Amtshandlung, vom ersten öffentlichen Wirken von Jesus, wie er seinen Dienst begann. Seid ihr parat? Und zwar so, wie es Johannes berichtet. Die Hochzeit in Kana. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, also im Norden von Israel, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Das war so ein kleines Dorf dort, also in Galiläa. Und das war so ein bisschen eine andere Tradition, als wir das in der Schweiz haben, wenn da jemand geheiratet hat im Dorf. Man kannte sich untereinander, da waren einfach alle eingeladen. Und deswegen konnte Jesus auch relativ spontan seine frisch berufenen Jünger alle mitbringen. Und die waren da damals auch so locker, da war niemand überfordert. Alle durften sich mit an den Tisch setzen, durften mit feiern, mit tanzen. Das lief gewöhnlich auch nicht nur einen Tag. Das war manchmal auch noch eine längere Geschichte. Und es wird berichtet, dass jetzt Jesus mit seinen Jüngern und mit der Mutter Jesus einfach daran teilnahm, weil das einfach so war. Und das ist schon erstaunlich, dass die erste Amtshandlung mit seinen Jüngern, er hat sie ja gerade frisch gesammelt, hat gesagt, folgt mir nach. Da hätte man gedacht, Mensch Jesus, was machst du jetzt als erstes mit deinen Jüngern? Machst du erstmal eine Retraite, ne, so? Und geht mal in die Tiefe, wie wollen wir jetzt miteinander Gottes Reich bauen? Ja? Oder machst du erstmal eine längere Schulung, zeigst ihnen mal deine Werte, deine Grundsätze und wo es lang gehen soll? Oder machst du ein ausgedehntes Bibelstudium im Alten Testament, um ihm erstmal zu verstehen zu geben, um was es eigentlich geht? So, das hätte man doch jetzt erwartet. Aber nein, zuallererst geht Jesus mit seinen Jüngern mitten unter die Menschen, voll dabei im Geschehen mit ihnen. Und das dünkt mich schon noch wichtig, das mal zu sehen. Als wollte er seinen Jüngern gerade am Anfang zeigen, seht ihr, liebe Freunde, es geht darum, eure Berufung wird es sein, Salz und Licht der Welt zu sein. Salz gehört in die Suppe, Licht muss in die Dunkelheit hineinstrahlen. Deswegen müssen wir bei den Menschen sein. Mittens unter den Menschen, wo sie leben, wo sie sich aktivieren, wo sie feiern, wo etwas geschieht in der Gesellschaft, dort ist unser Platz. Das ist der Platz für uns Nachfolger von Jesus, nah bei den Menschen sein, mit ihnen Gemeinschaft haben, das Leben mit ihnen teilen, zu spüren, wie sie lieben, sie verstehen lernen, ihre Zweifel, ihre Fragen kennenzulernen. Nah am Geschehen dran zu sein, was in der Gesellschaft so läuft, das müssen wir als Jünger spüren und wissen, wenn wir ihnen das Evangelium bringen wollen. Das war also das Motto von Jesus und das hat er ja auch durchgezogen. Man könnte jetzt kritisch fragen, Mensch Jesus, ist das nicht auch gefährlich, wenn du jetzt mit diesen ganzen Leuten, zum Teil sind die ja völlig gottlos, dich mit denen an den Tisch setzt und mit denen zusammen bist und dir Zeit mit denen verbringst? Ist das nicht so, als würdest du das dann bejahen, was sie leben und was sie glauben und wie sie ihr Leben gestalten? Ist das nicht ein Stück weit auch eine Legitimierung von mancher Sünde? Darf man das denn? Und hast du nicht Angst um deinen guten Ruf? Aber nein, Jesus tut es und zwar sehr konsequent. Man hat den Eindruck, sein eigener Ruf ist ihm völlig unwichtig. Und wir haben das ja manchmal schon fast, wir überlesen das ja manchmal schon, was das bedeutet, wenn er sich dann eben wirklich auch später während seines ganzen Wirkens die 3 Jahre eben mit Zöllnern und Sündern an den Tisch setzt. Und da hat er mit ihnen auch ein Glas Wein getrunken, deswegen hat man ihn dann auch den Weinsäufer geschimpft, aber das hat ihn nicht geschert. Er hat sich mit Leuten an den Tisch gesetzt, die vollkommen schräg waren, wirklich total speziell. Man müsste sich eigentlich schämen, Mensch Jesus, du der Messias. Und Jesus hat das ganz bewusst gemacht. Er hat die Menschen nicht erst geliebt, wenn sie perfekt und heilig waren und wenn sie ihm nachfolgten und in seinem Sinne den Vater ehrten, sondern er hat sie geliebt, obwohl sie Sünder waren oder vielleicht gerade deshalb, denn Christus liebt Sünder, dafür ist er ja gekommen. Und es war für ihn auch nicht abscheulich, als die stadtbekannte Prostituierte kommt, mittels in eine Feier hinein, ihm vor ihm niederkniet, ihm die Füße wäscht. Wussten ja alle, dass das eine Hure ist und Jesus lässt es geschehen. Er hatte Gemeinschaft mit den Sündern. Er wollte ihnen zeigen, dass Gott sie liebt, sie einlädt zu einem neuen Leben, dass er sie begnadigen möchte, erlösen möchte, befreien möchte. Er war die Liebe Gottes eben in Person. Er liebte sie, weil sie Sünder waren. Bei diesem Punkt selbstkritisch zu mir, Thomas, wie würdest du denn deinen Dienst anders gestalten, wenn du jetzt nochmal neu anfängst in Murten? Ich will euch eine Sache sagen. Das hat was mit dem zu tun, ich glaube, manchmal habe ich mich zu sehr hinter meinem Schreibtisch verkrochen und zu sehr in der Gemeindearbeit aktiviert. Ich hätte häufiger zu den Festen gehen sollen, Wettingerfest, Badenfahrt, im Quartier, wenn Feste waren, bei den Nachbarn sein, dort, wo die Leute leben. Ich war zu sehr innerkirchlich verplant. Jesus war bei den Menschen. Er hat auch die Zeit mit den Jüngern gehabt, da, wo sie gebetet haben, Gemeinschaft untereinander hatten, wo es Schulung gab, wo es Vision gab. Aber die meiste Zeit war Jesus unterwegs und er war mit den Menschen dort, wo sie lebten. Und ich möchte euch sagen heute nochmal, wenn wir als Kirche nur in unseren Kirchenmauern leben und unser Frommsein hier leben, haben wir etwas grundsätzlich falsch gemacht, denn Salz gehört in die Suppe. Ihr gehört zu den Menschen, in die euch Jesus hineingestellt hat, in ihre Umgebung. Dort, wo ihr arbeitet, bei den Nachbarn, wo ihr lebt, in euren Familien. Überall sind Menschen, mit denen sollt ihr das Leben teilen und habt keine Angst um euren Ruf, hatte Jesus auch nicht. Wenn ihr klar seid, bei Jesus Gemeinschaft mit ihm habt, könnt ihr das ruhig machen und die Liebe Gottes verkörpern und ihn zeigen. Nicht mit gedrohten, mit gehobenen Zeigefinger, sondern die, die ihn einfach, wisst ihr, ich habe mir manchmal vorgestellt, wenn da die Zöllner und Sünder und die alle am Tisch saßen und getrunken haben, da hatte mancher auch einen zu viel getrunken, da hat Jesus dabei gesessen. Und wisst ihr, wenn ihr bei Festen heute dabei seid, da werden auch manche schräge Witze erzählt. Ich denke mich noch an meine letzte Krankenkassenversammlung, da war ich mit dabei, war ein Wettinger Bürger mit uns am Tisch und hat er mir freizügig erzählt, was er alles so an pornografischen Filmen sich in letzter Zeit angeguckt hat. Ne? Das tut schon weh. Hä? Was mache ich jetzt? Ich habe ihn in die Gemeinde eingeladen. Habe ihnen gesagt, dass ich Pfarrer bin und er ist dann auch gekommen. Die Spannung hat Jesus auch ausgehalten, was da alles geredet wird und nie mal gerade den Zeigefinger zu erheben. Das können wir doch verkraften. Wir wissen doch, dass die Welt an manchen Stellen sehr schräg ist. Also nah bei den Menschen sein, das ist unsere Berufung als Christen. Jetzt berichtet Johannes weiter, während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus erwiderte, ist das deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern, die da bei dem Hochzeitsfest so den Wein ausgeschenkt haben und geholfen haben. Und sie sagte zu ihnen, tut, was immer er euch befiehlt. Tut, was immer er euch befiehlt. Zunächst ist es befremdend, gell? Man hat den Eindruck, Jesus weist seine Mutter recht in die Schranken. Mensch, was sagst du mir, was ich zu tun habe? Und man kann das schwer erklären. Jetzt könnt ihr 1000 Erklärungen über das lesen in den Kommentaren. Meine Erklärung, ich weiß nicht, ob sie richtig ist, aber ist ganz einfach die, dass Jesus schon längst gemerkt hatte, dass da eine Not ist. Und er wollte schon längst was tun. Jetzt sagt ihm die Mutter das auch noch. Hey, Mutter, als ob ich das nicht selber gemerkt hätte. Ich muss mir das schon nie sagen, was ich jetzt machen muss. Ich mache das schon, meine Zeit ist noch nicht gekommen, es geht gerade los. Gell? Und das hat die Mutter wohl auch schon gespürt, deswegen sagt sie, hey, zu den Dienern, tut, was er euch sagt. Was immer er euch sagt, macht das. Und wisst ihr, Maria, man müsste sie wirklich heilig sprechen, aber wir wissen ja, das macht ja keinen Sinn. Ich würde manchen von euch heilig sprechen, aber Christus sagt, ihr seid ja schon geheiligt und heilig in Christus, also macht es gar keinen Sinn. Aber trotzdem, diese Maria beeindruckt, denn sie durch ihr Verhalten offenbart sie sehr vieles von ihrem Charakter, von dem wir uns einiges absehen können. Und sie ist für uns Wegweiser für unsere Glaubensleben. Ich will euch das kurz zeigen. Zunächst mal spürt man, sie ist so aktiv beim Fest dabei, nahe dran, sie bekommt mit, da ist eine Not. Was ich eben gerade gesagt habe. Sie hat das mitgekriegt. Viele andere haben am Tisch gesessen, die haben gar nichts gemerkt, die haben ihren Wein getrunken, haben gefestet, haben getanzt. Die Maria kriegt das mit. Kriegen wir noch mit, wenn unsere Nachbarn eine Not haben? Kriegen wir das mit? Freunde, Bekannte eine Not haben. Maria hat das geschnallt. Sie hat sofort registriert, hier müssen wir was irgendwie helfen. Das Zweite, wo sie für mich ein Vorbild ist, wie sie dafür sorgt, dass der Gastgeber in dieser peinlichen Situation einfach irgendwie gerettet wird. Das war es ja eigentlich, der Wein geht aus und dann ist es ja so wie bei uns, dann reden dann gerade die Leute am Tisch, meine Güte, jetzt haben die Meyers also wirklich gespart, ne? Waren sie knausrig. Hätten sie mal ein bisschen mehr einkaufen müssen, ne? Jetzt ist der Wein schon zu Ende. So typisch Meyers, ne? Ja, da kommt man ins Gerede im Dorf, das ist dann ganz schlecht. Dann ist man für längere Zeit erstmal im schlechten Ansehen und im Gerede. Das prägt sich ja ein, gell? Die Meyers, wo der Wein ausging. Und diese hochpeinliche Sache, die sieht die Maria und sagt, hey, sie ist bemüht, diese Peinlichkeit abzuwenden, ihre Nachbarn oder waren es bloß Bekannte zu schützen und setzt sich dafür ein. Wisst ihr, manchmal machen wir Christen sogar Sachen, wir führen manchmal Leute in eine peinliche Situation und freuen uns dann manchmal noch über den Schaden, den sie erleiden. Das hat überhaupt gar nichts mit Christsein zu tun, das ist eigentlich eine Katastrophe. An der Maria sehen wir, was ein feiner christlicher Charakter ist. Wir versuchen, dass keiner unter uns irgendwie in Schande kommt, in peinliche Situationen kommt, plötzlich bloßgestellt ist, sondern wir sehen es und wir wenden den Schaden ab. Wir helfen, das zu vermeiden, versteht ihr? Schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihen, gibt es so ein altes Lied, wo das ausdrückt. Da gibt es keinen Vorwurf, kein negatives Gerede, da packt die Maria einfach an, wird aktiv. Noch etwas bei der Maria, sie bittet Jesus. Er ist die Adresse. Jesus, greif doch du ein, tu was, du kannst das doch. Und an dieser Stelle können wir uns ein Vorbild nehmen, wie sie für ihre Nachbarn, Freunde bittet. Unsere Gebete drehen sich oft um unser eigenes Wohlbefinden, entsprechend unserem Zeitgeist. Da sind wir sehr, sehr zeitgeistlich geprägt. Mir ist in der Bibel aufgefallen, dass die Menschen vor allen Dingen für andere gebetet und gebittet haben. Maria macht es. Jesus, tu doch was für unsere Freunde, für unsere Nachbarn. Ich möchte hier ein Plädoyer halten, dass wir mehr im Gebet für die Menschen einstehen, mit denen wir zusammen sind, die in unserer Nachbarschaft am Arbeitsplatz sind. Für die sollen wir Fürbitte tun, das ist unser Auftrag. Und das Vierte, was ich bei Maria hier bewundere, ist, sie sagt zu den Dienern, zu den Kellnern auf dem Fest, tut, was immer er euch befiehlt. Da finde ich, damit ist sie wegweisend. Wir wissen ja alle, wie es weitergeht. Es wird ja gerade ein Wunder geschehen. Wasser wird zu Wein. Das Fest kann weitergehen. Aber dieser Satz von Maria ist der Schlüsselvers, um das Nachfolgende zu verstehen. Wir wünschen uns ja alle das Wunder geschehen, dass wir Gottes Segen erleben in unserem Leben. Aber Maria sagt, dann tut alles das, was Jesus sagt. Was immer er euch auch sagt, tut es. Willst du mit Jesus Großes erleben, dann tu das, was er sagt. Wisst ihr, wir sind alle Spezialisten darin, dass wir sehr, sehr vieles wissen über Jesus. Ihr habt euch jetzt, ich weiß nicht, wie viele Predigten ich gehalten habe, ich bin nicht gut in dem zu zählen, aber das waren sicherlich einige hundert. Ja? Ihr habt so viel gehört, eigentlich wisst ihr alles. Wir wissen alles. Wir wissen alles, was Jesus will, was er sagt, was sein Wunsch und Wille ist. Wir wissen alles. Aber wir sind in der absoluten Krise, dass wir nur einen Bruchteil davon wirklich auch tun. Das ist eigentlich die Katastrophe. Deswegen denke ich, erleben wir auch relativ wenig von Gottes Segen manchmal in unserem Leben. Weil wir denken, es reicht, wenn wir es wissen. Aber wisst ihr, wenn es reichen würde, was wir wissen, dann hätte Jesus die Pharisäer heilig gesprochen. Und hätte gesagt, euer ist das Himmelreich. Aber nein, er hat gesagt, denen gehört das Himmelreich, die nicht nur sagen, Herr, Herr, und den Lippenbekenntnis machen, sondern die den Willen des Vaters auch tun. Und die bauen das Haus, das Lebenshaus auf festen Grund, die auch tun, sagt er. Und er sagt, das sind meine Brüder und Schwestern, die Gottes Willen kennen und tun. Und die Bibel sagt, lasst uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern lasst uns Täter sein. Wenn etwas grausam ist und grusig für Jesus ist, dass wir zu viel wissen und zu wenig tun. Zu viele Lippenbekenntnisse, zu wenig praktische Aktion. Das ist auch das, was die Menschen draußen sehen und sie abschreckt. Die reden ja nur. An dieser Stelle brauchen wir echte Umkehr. Lasst uns nicht nur hören, wenn Jesus sagt, vergebt einander, sondern lasst uns auch vergeben. Lasst uns nicht nur hören, wenn Jesus sagt, kommt, lasst uns Gottes Reich miteinander bauen. Du hast eine Gabe, die kannst du einbringen, sondern lasst es uns auch tun. Lasst es uns tun, wenn Jesus uns ans Herz legt, den Nächsten zu lieben, uns und ihm zu sorgen, nicht nur um uns selber. Dann lasst es uns tun. Lasst es uns tun, wenn Jesus sagt, habt Mut, mich zu bekennen vor den Menschen. Lasst es uns auch tun. Wir werden doch nicht dran sterben. Meine Güte, das bisschen Gegenwind, was wir manchmal kriegen, weil wir Christen sind, ist lachhaft. Sabrina Tamrat-Spetz, die wird uns da mehr erzählen. Und ich bin dankbar, dass sie kommt. Sie wird genau uns das an der Stelle vermitteln, wo wir enorm empfindlich sind, heikel sind, Berührungsängste haben. Wir brauchen Menschen, die uns an der Stelle wieder neu sagen, dass es uns etwas kostet, wenn wir Christus nachfolgen. Und dass das aber gar nicht schlimm ist, sondern dass unser Leben bereichert und Christus uns segnen wird in dem. Lasst uns Hörer nicht nur sein, sondern Täter. Johannes berichtet weiter. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben und in Klammern schon nicht mehr so ganz genau alles spüren, dann kann man den weniger guten servieren. Aber du hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Jesus hilft also jetzt hier aus der Not, aus der Peinlichkeit, genau im Sinne von Jesus. Sie haben da den gleichen Herzschlag. Er ist die Hilfe, die Barmherzigkeit in Person. Das Fest ist gerettet. Der Ruf der Menschen ist gerettet. Er sorgt dafür, dass die Gäste weiter feiern können, tanzen können, lachen können, es einfach gut miteinander haben. Übrigens, das ist für mich auch so ein Wesenszug, da war Jesus nie ein Gegner davon. Dass Menschen miteinander festen und mal tanzen und das Leben genießen und zusammen sind. Es gab in früheren Epochen, gerade in der pietistischen Phase, oft so Gegenstimmen, wir müssen uns von dem allen enthalten. Jesus hat sich von dem nicht enthalten. Er hat einfach gewusst, wie man sich verhält. Aber er hat da auch das Leben mit den Menschen geteilt. Und da war die Lebensfreude, die Gemeinschaft, das Singen, das Tanzen ein wesentlicher Bestandteil davon, auch damals in der jüdischen Kultur. Wir sind natürlich sehr europäisch geprägt, wo wir eine etwas andere Mentalität haben. Aber das hat Jesus gefallen. Und so wurde aus diesem ganz einfachen Wasser richtig guter Qualitätswein, Spitzenwein. Die haben alle gestaunt. Wow, haben sie gesagt, was für ein Wein. Das ist ja der Hammer, wo habt ihr den her? Also das ist ja unwahrscheinlich. Ja? Hätten wir Schweizer wahrscheinlich auch sofort gespürt. Die meisten Schweizer sind ja Weinkenner, habe ich schon mitgekriegt. Aber dieses Wunder geschieht so, dass weder der Bräutigam noch die Leute etwas davon mitkriegen. Selbst der verantwortlich war für die Getränke, hat das gar nicht gerafft, was da gelaufen ist. Sagt er, aber jetzt zum Schluss bringt er diesen Spitzenwein, diesen Gourmet. Wie habt ihr das gemacht? Nur die Diener wussten Bescheid. Jesus hilft so ganz, ohne großes Aufsehen, es kriegt kaum jemand mit. Das ist auch ein feiner Wesenszug, finde ich. Ohne großes Trara hilft er und segnet so. Wow, was für ein Spitzenwein. Johannes beendet diesen Bericht und sagt, durch das, was Jesus und Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das finde ich jetzt für uns noch tröstlich. Auch die Jünger haben hier und da mal ein Wunder gebraucht, um Glauben zu fassen, Vertrauen zu fassen, um gestärkt zu werden. Deswegen dürfen wir auch um Wunder bitten. Und wenn wir Wunder erleben mit Jesus, merkt es euch, schreibt es euch auf, vergesst es nicht, denn damit will uns ja Gott unseren Glauben stärken. Es kommt noch ein Gottesdienstbesucher, kann kurz mal rüberschauen. Er ist etwas zu spät, aber zum Segen kommt er vielleicht noch. Vielleicht noch nie. Jetzt könnt ihr wieder zu mir gucken. Es ist lustig, die Fenster, wie die ablenken. Läuft da, läuft nach da, das ist interessant. Ja, genau. Also, damit will Jesus unseren Glauben stärken, dass wir mehr Vertrauen fassen in seine Macht. Jesus offenbart hier seine göttliche Herrlichkeit, er ist wie Gott. In ihm wird Gott sichtbar und die Leute staunen, wie er ist. Und er offenbart seine göttliche Macht. Wenn Jesus so etwas möglich ist, Wasser zu Wein zu machen, dann ist ihm offenbar alles möglich. Jesus kann, Jesus tut Wunder. Wir können ihm nur das einfache Wasser bringen und er verwandelt es. Lässt das Wunder geschehen. Er handelt, er veredelt. Das ist das, was er in seiner Macht kann und nur er kann. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts machen, aber ihr könnt das Wasser bringen. Ihr könnt das Wasser bringen zu mir, in meine Hände und ich werde das Wunder tun. Ich werde das Wasser zu Wein machen. Wisst ihr, dieses Bild, bei dem will ich jetzt mal bleiben. Wisst ihr, wir können so viele Sachen machen. Ich meine, dass wir Christen hier in Europa sehr stark auf der Macherseite sind. Wir haben Techniken, wir haben Fachwissen, wir haben Technik, wir haben weiß der Geier was und jede Menge Cash und denken wir können die Welt aus den Angeln heben und das Reich Gottes bauen. Aber Jesus sagt, an und für sich ist das alles nur Wasser. Es ist nicht unwichtig, euer Know-how, alles das ist wichtig, bildet euch weiter, entdeckt eure Begabung, ist alles wichtig. Es ist aber im Bild gesprochen nur Wasser. Dass es Wein wird und die Leute sagen, wow, das ist ja genial. Das mache ich. Das kann nur ich. Ich mache Wasser zu Wein. Wisst ihr, dieses Bild möchte ich gern, dass ihr das mitnehmt. Ich bin der Meinung, auch wir in der FEG und hier im Kreuzpunkt können an dem Punkt, dass Gott alle Macht hat, noch sehr viel Potenzial ausschöpfen. Wie ist es sonst zu erklären, dass wir so wenig Zeit uns nehmen für Gebet? Die Gebetsstunden schlecht besucht sind. Es hat ja etwas damit zu tun, dass wir denken, naja, das geht schon irgendwie, wir machen das. Wenn wir aber wissen, was wir bringen, ist alles nur Wasser. Er macht den Wein. Dann hätte das die einzige Konsequenz, dass wir Beter sind und sagen, Herr, bitte, hier ist das Wasser, mach du das Wunder, mach aus dem Wasser den Wein, du kannst. Dann würden wir nicht so arbeiten und kämpfen und machen, als wäre das alles, was möglich ist. Als könnten wir es selber bewegen. Jesus sagt eben, wir können es nicht. Es ist gut, was ihr habt und könnt, es ist aber Wasser. Ich möchte es zu Wein verwandeln. Und es ist so vieles, was er kann. Wenn wir nur mal wach wären dafür, wisst ihr, als wir angefangen haben, Gerhard und ich, in der Jugendarbeit, ich wisst ja gar nicht mehr, ich bin als Jugendpastor angestellt gewesen, ich war schon 37, meine Güte, das war schon ein Risiko, ne? 41 war ich dann, als ich dann nicht mehr Jugendpastor war. Und ich dachte manchmal so damals, Mensch, die jungen Leute, hey, du hast auch mal Lobpreis gemacht. Also ich dachte, meine Güte, die haben so viele Flausen im Kopf und das geht ja nur um sie. Ich habe so manchmal ihre Herzenshaltung gesehen und ich dachte, Herr, was soll das werden? Und manchmal haben wir einfach gebetet. Ich weiß noch, einmal haben Gerhard und ich oben auf dem Legernhang, da hatten wir so eine Bank, da haben wir manchmal uns zurückgezogen, Picknick gemacht. Wir hatten ja in der FEG keinen Balkon, nur eine laute Straße vor uns. Da haben wir dort gesessen und manchmal so den ganzen Frust zu Jesus gebracht. Herr, was war das für ein katastrophales Wochenende mit der Jugend so ein? Das war so schwierig. Kümmert du dich um die jungen Leute? Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Wir haben uns eingesetzt nach Kräften, aber wir haben es dann Jesus gebracht. Und wenn ich heute sehe, wenn die jungen Leute Jesus nachfolgen, was die von der Leidenschaft haben. Und in vielen Sachen sind sie heute für mich ein Vorbild. Da sage ich, Jesus, das hast du so genial gemacht. Du machst Wasser zu Wein. Wir haben unser Bestes gegeben, aber das Wesentliche hat Jesus gemacht. Er hat das Wunder gemacht. In manchen Seelsorgegesprächen habe ich gedacht, meine Güte, was soll ich denn jetzt sagen? Am liebsten würde ich gehen. Was soll ich da jetzt sagen? Und dann habe ich immer so still, im Stillen gebetet, Jesus, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe so ein paar Ideen, ich bringe dir, das ist wie das Wasser, was ich dir bringe, jetzt mach du Wein draus. Und ich hatte ein paar Worte und ich habe für sie gebetet und gehofft. Nicht immer, aber erst neulich wieder kommt jemand zu mir und sagt, du, das, was du gesagt hast, hat mir so geholfen. Ich wollte jetzt einfach sagen, es geht jetzt viel besser, ich habe viel mehr Mut. Hat mich berührt. Hat Wasser zu Wein gemacht, der Herr. Geholfen. Ich bin ja manchmal in die Kritik geraten, weil man gesagt hat, Thomas, ihr müsstet viel mehr auch Gemeindezucht üben. Die Leute, die sind zum Teil da, die machen, was sie wollen und so weiter. Gerade die jungen Leute, ne, die müssen mehr Gemeindezucht. Ja, es ist ja so, Gemeindezucht ist ja etwas, das macht man in der Öffentlichkeit, das wird falsch verstanden, sonst findet vieles im Gespräch statt. Und ihr habt oft nie gewusst, was wir auch mit Menschen geredet haben. Ist ja auch nicht wichtig. Aber was mich gefreut hat in manchen dieser schwierigen Gespräche, auch wenn man dann sagt, du, hey, es ist nicht gut, wenn ihr zusammenlebt, schon unverheiratet und so weiter. Man konnte das nicht mehr als mit Liebe sagen und dann habe ich gesagt, Jesus, das Umdenken musst du schenken irgendwie. Und das hat mich jedes Mal berührt, wenn die Paare dann reagiert haben und sagen, hey, wir haben das jetzt verstanden und wir wollen Jesus Willen umsetzen, wir wollen jetzt heiraten. Aber das hat Jesus gemacht. Er macht aus Wasser Wein. Wisst ihr, und an so vielen Stellen, dass Jesus unsere Einstellung verändert. In jedem Bereich unseres Lebens brauchen wir es, dass er aus unserem Wasser Wein macht. Du in deinem Geschäft, in deinem Beruf. Natürlich ist es wichtig, dass du dein Know-how einsetzt und dein Fachwissen und dich weiterbildest und geschäftstüchtig bist. Aber es ist nicht mehr als Wasser. Wir brauchen immer bei allem, was wir tun, diese Haltung. Herr, mach aus diesem Wasser Wein und segne du und schenke du und gib, dass es gelingt. Und wenn wir dann sehen, hey, es gelingt, es tun sich Türen auf, Gott segnet, dann können wir sagen, Jesus, das hast du so super gemacht, du bist der Herr, du hast die Macht, du hast die Herrlichkeit. Er ist der, der alles verwandelt. Unsere Schuld, die blutrot ist, verwandelt er zu Schnee, der ganz weiß ist. Er nimmt es weg. Wisst ihr, mit manchen Sachen schlagt ihr euch immer noch rum, aber Gott hat die Macht, das zu verändern. Er macht sogar Tote lebendig, solche Veränderungen sind ihm möglich. Und mein Gebet ist manchmal, wenn ich so am Ende bin, wenn ich sage, ich weiß gar nicht mehr weiter, ich fühle mich so wenig lebendig, ich habe so wenig Energie, ich sage, Jesus, bitte gib mir ganz neu deinen Geist. Mach du mich lebendig, ich bin wie tot. Erweck mich zu neuem Leben, das brauchen wir. Und das ist auch mein Gebet für euch, für diese Gemeinde, dass Gottes Geist euch immer wieder erweckt zu neuem Leben, euch wach macht, dass diese Gemeinde ein Licht ist für diese Region. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr gehört in diese Welt, da habe ich euch hingesetzt. Teilt das Leben mit den Menschen und denkt daran, ich habe alle Macht. Bittet mich. Bringt das, was ihr zu bringen habt, euer Wasser. Aber ich kann es zuweilen machen. Lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus, ich möchte dich jetzt bitten für meine Brüder und Schwestern, hier in Wedding, Herr, dass sie genau das erleben, dass du der Herr bist, der die Dinge verwandelt und verändert und der Wunder tut. Belebe du die Gemeinde hier vor Ort immer wieder ganz neu mit deinem Geist. Bewahre sie vor Schaden, vor Unglück, vor Zwietracht. Wehre du allem Bösen und vermehre du die Geduld und die Barmherzigkeit und die Liebe unter uns. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.